Deutschen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des Tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Dort sind wir ein weiteres Mal zu Gast bei einer Ausstellung, und zwar eine Ausstellung über bildende Kunst, die zurzeit in der Nationalgalerie in Prag zu sehen ist. Um welche Exposition es sich dabei handelt, erfahren Sie später. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses, doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Während der deutschen Besatzungszeit mussten im Protektorat Böhmen und Mähren auch die Roma leiden. Am 9. März 1942 übertrug die Protektoratsregierung ein Gesetz aus dem Reich auf die ehemalige Tschechoslowakei. Den Erlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung. Unter diesem Deckmantel kämpfte das NS-Regime gegen alle ihm unliebsamen Personen und im Protektorat insbesondere gegen die Roma. Marco Zimmermann erinnert im nun folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte an die Verfolgung.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Für die Nationalsozialisten war es klar, die Roma waren arbeitsscheue Asoziale. Sie konnten ohne richterlichen Beschluss in Schutzhaft genommen werden und durften auf unbegrenzte Zeit in Konzentrationslager eingewiesen werden. Im Protektorat Böhmen und Mähren wurden diese Maßnahmen besonders drastisch umgesetzt. Nach dem Krieg kehrten nur 583 tschechische Roma aus den Konzentrationslagern der Nazis zurück. Michael Schuster ist Historiker am Museum für die Kultur der Roma in Brno.
Wir können festhalten, dass 90% der ursprünglichen Roma-Bevölkerung in Böhmen und Mähren während des Zweiten Weltkriegs massakriert wurde. Und der prozentuelle Anteil davon Betroffenen, einer einzelnen Volksgruppe, ist einer der höchsten in ganz Europa.
Die Schikanierung der Roma begann aber bereits vor der deutschen Besatzung. Schon die Regierung der Tschechoslowakei hatte ein spezielles Zigeunergesetz erlassen. Schuster erklärt, worum es dabei im Einzelnen ging.
Dieses Gesetz wurde von der tschechoslowakischen Regierung im Jahr 1929 verabschiedet, nachdem es einige Jahre vorbereitet worden war. Sinn und Zweck war es, das Umherziehen der Roma in der Tschechoslowakei zu registrieren und in einem gewissen Rahmen zu korrigieren.
In diesem Gesetz wurde auch der Begriff Zigeuner definiert. Als Zigeuner galt jeder, der nach Art der Zigeuner lebte. Diese Art der Zigeuner war es also, herumzuziehen und typischen Tätigkeiten nachzugehen, wie der des Kesselschmieds, Puppenspielers, Musikers, Pferdehändlers oder im Zirkus zu arbeiten. Aber im Gesetz wurden auch weitere Maßnahmen festgeschrieben.
Das Gesetz sollte die Art des sozialen Lebens ändern. Es bedeutete einen großen Einschnitt für diese soziale Gruppe. Laut Gesetz wurde ihnen eine sogenannte Zigeunerlegitimation ausgestellt und sie wurden in einem zentralen Register in Prag geführt. Und diesen Menschen wurde der Aufenthalt an bestimmten Plätzen im Land verboten. Sie durften nicht in die Hauptstädte der historischen Landesteile reisen, nicht in die Kurbäder und nicht in das Grenzgebiet.
Dieses Register erleichterte später den deutschen Besatzern die Verfolgung der Roma. Zunächst wurden Arbeitslager eingerichtet. 1940 entstand das Arbeitslager Letti bei Písek in Südböhmen sowie ein weiteres Lager in Hodonín in Mähren. Beide wurden von der Protektoratsverwaltung finanziert und von Tschechen bewacht. Eingewiesen wurden Müßiggänger, Spieler, Bettler und umherziehende Zigeuner. Zwischen 1940 und 1941 betrug der Anteil von Menschen im Lager Letti, die als Zigeuner bezeichnet wurde, etwa 13%. Nachdem 1942 der Erlass über die vorbeugende Verbrechensbekämpfung aus dem Reich in die Rechtsprechung des Protektorats übernommen wurde, änderte sich diese Politik.
Ab der Mitte des Jahres 1942 wurden die Roma nun rassisch kategorisiert. Das bedeutete, dass ein Verzeichnis von Zigeunern und sogenannten Zigeunermischlingen angelegt wurde.
Auf diese Weise hat man 6500 Personen aus dem Gebiet des Protektorats erfasst. Etwa ein Drittel von ihnen wurde sofort in den Zigeunerlagern Leti und Hodonin interniert.
Seit dem Sommer 1942 wurden diese Lager nicht mehr als Arbeitslager geführt, sondern in reine Zigeunerlager umgewandelt. Der Historiker Schuster beschreibt die Umstände im Lager Leti, unter denen die Menschen leben mussten.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass das Lager für etwa 300 Menschen konzipiert wurde. Einige Wochen nach dem Beginn der Internierung im Sommer 1942 befanden sich in Leti aber bereits mehr als 1000 Menschen. Alleine aus diesen Kapazitätsgründen kann man sich vorstellen, dass das Leben dort sehr schwer war. Hinzu kamen eine schlechte Verpflegung, geringe hygienische Standards und harte körperliche Arbeit. 10 Stunden täglich im Steinbruch, bei Straßenbauarbeiten oder beim Holzschlag im Wald. Das alles führte zur Unterernährung, Krankheit und einer hohen Sterblichkeit, vor allem älterer Leute und Kinder.
Marie Kormanova ist 7 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in ein ähnliches Lager in Dubnice nad Váhom in der Slowakei kommt. Sie erinnert sich an die Ankunft im Lager.
Sie führten uns mit Maschinengewehren dorthin. Ich erinnere mich noch wie heute. Es waren solch niedrige, längliche Baracken mit Etagenbetten, aus denen uns Köpfe anschauten. Wir waren dort so viele, einer neben dem anderen. Es war dort keine Ecke mehr frei. Die Männer waren auf der einen Seite und die Frauen mit den Kindern auf der anderen Seite und dort haben sie uns vom Vater getrennt.
Die Bedingungen im Lager führten schnell zu Krankheiten, wie Marie Kormanova erzählt.
Wir haben dann Typhus bekommen. Sie sagten, sie bringen uns ins Krankenhaus. Sie führten also meinen Bruder, meinen Vater und andere ab. Und sie kamen tatsächlich ins Krankenhaus. Dann kehrten sie zurück und nahmen eine zweite Fuhre mit. Die führten sie ein Stück weg vom Lager, schossen sie nieder und warfen sie in eine Grube. Dort starb der Vater meines Schwiegervaters, seine Schwester und der Schwager.
Die Zustände in den sogenannten Zigeunerlagern waren bereits schlimm. Dann aber begann der systematische Transport der Roma nach Auschwitz. Während des gesamten Jahres 1943 und noch im Jahr 1944 werden mehr als 5500 Roma aus dem Protektorat nach Auschwitz deportiert. Dort hatten die Nazis ein besonderes Lager vorbereitet, erklärt Historiker Schuster.
Der Unterschied war, dass im Gegensatz zu den anderen Teilen des Lagers, im Zigeunerfamilienlager, Männer und Frauen zusammen untergebracht waren. Dieses Lager war für die Roma bestimmt, die systematisch zur Arbeit ausgenutzt wurden. Sie wurden in Frauen und Männer aufgeteilt, weil jede Gruppe eine andere Art von Arbeit erledigen musste.
Oftmals war dies aber völlig sinnlose Arbeit, wie zum Beispiel Steine von einem Ende des Lagers in das andere zu tragen. Die Lebensbedingungen waren auch hier katastrophal. Die medizinische Versorgung war marginal, die hygienischen Zustände schlimm und die Menschen litten Hunger. Dies führte zu einer hohen Sterblichkeit, zu der auch noch die medizinischen Experimente von Dr. Josef Mengele hinzukamen. Als die Ostfront näher kam, wurde das Lager evakuiert. Die noch arbeitsfähigen Roma wurden nach Westen getrieben und die verbliebenen Menschen erwartete der Tod, wie Michael Schuster erklärt.
Im Lager in Auschwitz blieben etwa 3000 gefangene Roma. Es waren vor allem Kranke, Alte, Frauen und Kinder. Es wurde bestimmt, dass alle liquidiert werden sollten, damit die vorrückende Rote Armee sie nicht befreien kann. In der Nacht auf den 3. August 1944 vergaste man alle verbliebenen 3000 Roma und verbrannte sie in den Krematorien von Auschwitz. Die Befreiung des Lagers, zu der es im Januar 1945 kam, hat niemand aus dem Roma-Lager erlebt.
Nach dem Krieg wird das Gesetz aus der ersten tschechoslowakischen Republik aufgehoben und den Roma ist es wieder erlaubt, sich frei im Land zu bewegen. Vor allem aus der Slowakei wandern nach dem Krieg viele in die böhmischen Grenzgebiete ein. Dort gibt es nach der Vertreibung der Deutschen viel Wohnraum und überall werden aufgrund der forcierten Industrialisierung Arbeitskräfte gesucht. Die Kommunisten erklären zudem nach ihrer Machtübernahme die Freiheit aller Einwohner. Michael Schuster weist aber darauf hin, dass die neue Freiheit nicht lange währte.
V roce 1958 přijal zákon o zákazu kočování.
Im Jahr 1958 wird erneut ein Gesetz verabschiedet, welches das Herumziehen verbot. Im Gesetzestext entdeckt man zwar weder das Wort Zigeuner noch Roma, aber es war klar, gegen wen es sich richtete. Jeder totalitäre Staat fürchtet Personen, die nicht zu fassen sind und sich frei durch die Welt bewegen und Ursache für Probleme sein könnten. Also genauso wie das Herumziehen in der Nazizeit verboten war, war es auch in der kommunistischen Zeit verboten. Erlaubt war es erst wieder, nachdem das kommunistische Gesetz in den 1990er Jahren abgeschafft wurde.
Im Jahr 2010
wurde die umgebaute Gedenkstätte für die Opfer der Roma in Leti neu eröffnet. Vorausgegangen war eine lange Debatte, in der sich das schwierige Verhältnis der Tschechen zu ihren Roma-Mitbürgern widerspiegelte. Sogar Staatspräsident Václav Klaus hatte im Laufe der Debatte behauptet, es habe sich bei Leti gar nicht um ein Konzentrationslager im eigentlichen Sinne gehandelt. Die Demonstrationen gegen die Roma in Nordböhmen aus dem Sommer 2011 zeigen dann, dass eben diese schwierige Beziehung sich noch immer nicht entspannt hat.
Soweit unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Wir verehren Sie, wir brauchen Sie, wir lieben Sie. Unsere Frauen. In der vergangenen Woche hat Markéta Kachlikova mit Ihnen schon eine Lektion zum Thema Frauen durchgenommen und heute hören Sie eine Fortsetzung dazu. Mit Markéta im Studio liest Martina Schneibergova. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir knüpfen an die letzte Ausgabe unseres Tschechischkurses an und wollen uns im Sprachkurs, wie versprochen, heute noch einmal von der Frau
Žena
begleiten lassen. Die Frau
Žena
spielt auch in der Grammatik eine bedeutende Rolle. Es handelt sich nämlich um ein Musterwort, nach dem die Mehrheit der Substantiva weiblichen Geschlechts
Substantiva ženského rodu
dekliniert wird. Diese enden meistens, aber nicht immer, auf einem A. Die 7 Kasus der Frau lauten also
Žena, Ženy, Ženě, Ženu, Ženo, Ženě, Ženou.
Das Gegenteil von einer Frau ist ein Mann.
Muž.
Doch in einem Mann kann sich manchmal, zumindest im Tschechischen, auch die Frau verbergen. Heiratet ein Mann eine Frau, heißt es auf Tschechisch
Ženice.
Der Bräutigam ist ein
Ženich
und der verheiratete Mann ist
Ženatý
bzw. ein
Ženáč.
Wenn ein Mann aber
Zženštilý
ist, bedeutet dies, dass er sich feminin verhält. Auch den Frauen werden einige Redewendungen zugeordnet, die heute in der Zeit der Frauenemanzipation
Ženská emancipace
kaum mehr gebraucht werden können. Eine Anspielung auf die alte Sage über die böhmische Fürstin Libusche und die Unzufriedenheit der Männer mit ihrer Herrschaft sind die Sprüche
Běda mužům, kterým žena vládne.
Wie den Männern, denen eine Frau herrscht, sowie
Dlouhé vlasy, krátký rozum.
Langes Haar, kurze Vernunft. Wenig schmeichelhaft ist auch das Sprichwort
Kam nemůže čert, nastrčí bábu.
Wohin der Teufel nicht kann, dorthin schiebt er ein Weib vor. Aber um nicht so feindlich gegenüber den Frauen zu enden, hier noch ein Spruch, der ursprünglich aus dem Englischen kommt.
Muž je hlavou, ale žena krkem, který otáčí.
Der Mann ist der Kopf, die Frau ist der Hals, der den Kopf dreht. Und auch eine französische Redewendung.
Za vším hledej ženu.
Also, cherche la femme. Oder mach die Frau ausfindig in der Bedeutung, da steckt eine Frau dahinter. Im Tschechischen gibt es allerdings eine kleine Abweichung vom Original, nämlich hinter allem steckt eine Frau. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute zum Endlos-Thema Frauen. Kommen wir nun aber zum letzten Beitrag in unserer heutigen Sendung. Ostrowy Odporu, Inseln des Widerstands. Unter diesem Titel findet derzeit eine Ausstellung in der Nationalgalerie in Prag statt. Sie soll eine Bilanz der tschechischen bildenden Kunst in den letzten 25 Jahren vorlegen. Mit Inseln sind verschiedene Gruppen und Strömungen gemeint, die es in der zeitgenössischen künstlerischen Szene nebeneinander gab und weiterhin gibt. Ihr Widerstand richtet sich gegen Uniformität, gegen Konventionen und gegen Langeweile. Mehr erfahren Sie im Kultursalon von und mit Markéta Kachlíková.
Die Ausstellung in der Nationalgalerie in Prag entstand während einer fünfjährigen Forschungstätigkeit an der Akademie der Bildenden Künste in Prag. Das Ehepaar Jana und Jiří Ševčík sowie Edith Jeřábková sind die Kuratoren des Projektes. Die Exposition setzt Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts ein, also in einer Zeit, in der sich die Postmoderne hierzulande zu Wort gemeldet hat. Dazu hat man Bilder ausgewählt. Denn das wichtigste Medium war damals das Bild, die auf eine möglichst reife, fertige, definitive Art die Wandlung der Kunst repräsentieren. Ende der 80er Jahre waren Vertreter der neuen postmodernen Welle, David Jewisch, Cisarzewski, Merta Kokolja, Strzyzek und so weiter, imstande, Bilder zu schaffen, die auch im internationalen Vergleich bestehen konnten und eine eindeutig artikulierte Konzeption vorlegten, betont der Kurator, Kunsthistoriker und Kunsttheoretiker Jiří Ševčík.
Gerade in dieser Zeit war diese große Umwandlung, die in der Welt ein bisschen früher gekommen ist. In Böhmen war das um Mitte der 80er Jahre. Und war das die erste Generation, die kam nicht nur mit einer Kritik der Moderne, des Modernismus, sondern auch Kritik der unoffiziellen Kunst, die bei uns irgendwo am Rand und in alternativen Räumen nur ausgestellt könnte. Und diese jungen Leute haben diese beide wichtige Kritik gemacht und mit einem neuen Bild und mit neuer Ästhetik gekommen. Und die Folgen von dieser Umwandlung waren wirklich sehr wichtig, weil danach entstand eine Gruppe der Künstler in den 90er Jahren und besonders nach dem Jahre 2000. Also, und wir sprechen gerade über diese Konstellation von den Inseln, also Archipelagos von den Inseln, wo sind verschiedene Formate der Kunst, verschiedene Methoden, verschiedene Modelle der Kunst geprägt. Und wichtig ist zum Beispiel die diagrammatische Art von Denken zum Beispiel, also Ausnutzen von soziologischen, also wissenschaftlichen Methoden, Dokumentarismus, das ist sehr wichtig, oder einfache, kann man sagen, prosaische Verhältnisse, prosaische Situationen der Welt mit einfachen Objekten und so weiter.
Besonders das Letztgenannte ist für die Gruppe Pondělí der Montag kennzeichnend, ergänzt Jana Ševčíková. Die Gruppe beschäftigt sich mit ganz gewöhnlichen Sachen, denen man im Leben begegnet und die man nicht als bedeutend und als Kunst betrachtet. Es ist ein Spiel mit der Realität, die den Menschen zurück zu ihm selbst führt, weg von den Illusionen und Vorstellungen von großer Kunst, zurück in das alltägliche Leben. Der Untertitel der Ausstellung lautet »Zwischen der ersten und der zweiten Modernität«.
Diese neue Moderne sagt man auch alter Moderne, Buriot, oder reflexive Moderne, das sagen die Soziologen. Das ist die Moderne, die kam gerade nach dieser postmodernen Umwandlung. Also die Moderne mit den utopischen Projekten kollabierte und war auch stark kritisiert. Und die neue Moderne, man kann nicht verlassen, also diese Tradition, diese Antike des 20. Jahrhunderts. Aber wenn versucht man, diese Linie wiederbeleben, dann ist das natürlich mit einem ganz neuen Inhalt. Man kann nicht diese sozialen Projekte beleben, aber man kann arbeiten mit der Sprache. Und diese Verschiebung ist sehr wichtig, das kann man bald erkennen, wie weit ist das gekommen von der ersten oder klassischen oder utopischen Moderne.
Die Ausstellung in der Nationalgalerie dokumentiert auch Expositionen, die in den vergangenen Jahrzehnten veranstaltet wurden und die Entwicklung der bildenden Kunst wesentlich prägten. Und das, obwohl sie in kleinen Galerien und Kulturzentren am Rande Prags stattgefunden haben. Die Künstler haben nicht nur ihre Werke vorgestellt, sondern waren gleichzeitig auch als Organisatoren und Zuschauer dabei. Die Ausstellung Inseln des Widerstands ist chronologisch aufgebaut, will aber trotzdem keinen historischen Überblick bieten. Das Problem besteht darin, dass man immer die Vorstellung von einer universalen Wahrheit oder Idee in der Kunst vor Augen hat. In diesem Fall gelingt es aber nicht, diese zu finden. Genauso wie in der Welt gibt es da eine Reihe von fragmentarischen Aussagen, seien es soziale oder rein ästhetische. Und aus dieser Mehrheit der Ausdrucksmittel ergeben sich Inseln, die sich bemühen, sich in keiner eindeutigen Aussage zu verschließen. Wenn die Zeit kommt, also wenn die Lage in der Welt stabiler wird, weil diese Kunst ja auch die politische Lage in unserem Land und in der Welt wiedergibt, wird die Kunst anders aussehen.
Wir kennen die Szene genügend, ja, ganz gut. Und wir versuchten, die Leute, die gerade diese neue Idee gebracht haben, also die Leute, die hatten eine formative Wirkung. Das bedeutet, dass sie haben geändert, transformiert die Kunst in den letzten Jahren. Und die waren auch imstande, in eigenem Vokabular, in eigenen Liste der Termine oder Metaphoren das aussprechen, ja. Also diese Metaphoren, die Rahmen, die Strategien der Künstler. Also und diese Metapher sind auch diese Archipelagos, aber auch diese Archiv als ein Symbol für eine Tätigkeit, die sucht letzte Reste der Realität, der verlorene Realität, aber auch Fällen der Mitte, ja, also leere Ort im Zentrum. Das ist exzellente Filmarbeit von Jan Manczuszka, leider gestorbener junger Künstler.
Das Gemälde war in den 80er Jahren noch das wichtigste Kunstmedium, doch inzwischen hat sich die Lage geändert.
Je näher der Gegenwart, desto kältere Medien, also Fotografie, Film, Projektion, ja, und auch diese wissenschaftliche, also soziologische Methodologien, die sind dokumentiert, Forschung der Gesellschaft in verschiedenen Schichten und so weiter, ja. Also das kann man sehen, also die Ausstellung hat begonnen mit Malerei und über Installation und Objekte ist das gekommen zur Filmfotografie.
Ungefähr 200 Werke werden präsentiert. Sie stammen nicht nur aus dem Besitz der Nationalgalerie, sondern auch aus anderen Galerien Tschechiens und aus Privatsammlungen. Mehrere Werke wurden vor mehr als 20 Jahren im Ausland ausgestellt und konnten erst jetzt nach Tschechien zurückgebracht und dem Inlandspublikum gezeigt werden. Die unterschiedlichen Werke wurden von etwa 70 Künstlern und Künstlergruppen geschaffen.
Die Gruppenbewegung, also Gruppe Rafani, die Gruppe Kumaguar, die Gruppe Ladvi, ja, die Gruppe Pass. Also das ist ein wichtiges Format von der Intervention in soziales Leben und in Gesellschaft.
Die Kuratoren betonen, sie haben keine historische Ausstellung gemacht, sondern sind wichtigen Problembereichen nachgegangen. Einige der Künstler werden auf der Ausstellung aber doch mehrmals präsentiert.
Ganz bewusst verfolgen wir einige Persönlichkeiten, die sind imstande, Stille durchgehen durch verschiedene Etappen und die sind immer wirksam darin. Und das ist zum Beispiel Jiří Kovanda, aber auch Jiří David, und Wladimir Skrepel. Und das sind Künstler, die sind teilweise wichtig als Lehrer auch an der Akademie, aber wichtige Künstler und die immer bringen und sie sind immer auch für die jüngere Generation aktuell. Ja, die kennen die Szene mit neuen Ideen. Laden bald erkennen das auch die Besucher, ja, dass sie erscheinen in verschiedenen, mit mehreren Plätzen hier.
Maketa Kachlikova hat mit den Kuratoren der Ausstellung Inseln des Widerstands, Jiří Ševčík und Jana Ševčíková, gesprochen. Die Ausstellung im Messepalast der Nationalgalerie in Prakolešovice ist noch bis zum 1. Juli geöffnet. Zur Ausstellung wurde eine umfangreiche Anthologie von Texten von Kunsthistorikern, Kritikern, Philosophen und Soziologen veröffentlicht, die die Zeit der letzten 25 Jahre dokumentieren. Geplant ist auch die Ausgabe eines Ausstellungskatalogs. Und mit diesen Informationen ist unsere Sendung für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
posloucháte vysílání.